Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
Herzlich willkommen. Was alles Entscheidendes im Sport passiert ist, erfahren Sie von Sven Voss.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Unsere Nachrichtenthemen heute: Sabotage, Desinformation und Propaganda. Der Bundestag debattiert die Spionageaffäre der AfD sowie weitere verdeckte Angriffe aus China und Russland. Anerkennung für ehemalige Bundeswehrsoldaten. Der 15. Juni ist künftig Veteranentag. Fast alle Abgeordneten stimmen dafür. Und Venedig kostet jetzt Eintritt. Die vom Massentourismus geplagte Lagunenstadt verlangt seit heute 5 Euro von Tagestouristen. Spionage für China. Einflussnahme aus Russland. Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die gegen AfD-Abgeordnete und ihr Umfeld im Raum stehen. Heute hat sich der Bundestag damit beschäftigt in einer Aktuellen Stunde. Bedrohung unserer Demokratie, Russland, China und die Rolle der AfD. Karl Hinterleitner berichtet.
Es geht um Spionage, um den Einfluss fremder Staaten auf die Politik. Aber vor allem geht es heute um die AfD und die deutsche Sicherheit.
Sie ist eben auch bedroht von innen, von Parteien, die nicht die Interessen Deutschlands vertreten, sondern die die Interessen Deutschlands gefährden, die die Interessen Deutschlands verraten. Und so eine Partei ist die AfD.
Die Bundesinnenministerin betont noch einmal die Bedrohung von außen. Diese habe zugenommen, besonders aus Russland und China.
Deutschland war und ist Ziel von Spionage und Sabotage, Desinformation und Propaganda. Mit dem Ziel, uns als Gesellschaft zu spalten und uns politisch und wirtschaftlich zu schwächen. Das dürfen und das werden wir nicht zulassen.
Auch die FDP fürchtet Destabilisierung und die werde noch befördert durch die Russland- und China-Nähe der AfD.
Und deswegen muss man es ganz klar sagen, die AfD ist eine Schwachstelle der deutschen Demokratie, wenn es um unsere Verteidigung unserer liberalen Demokratie geht. Sie wirft sich bereitwillig Diktatoren und Autokraten an den Hals, von Moskau bis nach Peking.
Vertreter der AfD zeigen sich ebenfalls empört, allerdings über die Angriffe der anderen. Denen ginge es gar nicht um die Sache.
Im Sitzungswochenrhythmus finden im Deutschen Bundestag Aktuelle Stunden statt. Alle beantragt von der regierungstragenden Fraktionen, einzig und alleine darauf abzielend, die Alternative für Deutschland zu beschädigen.
Fazit: eine selten scharfe Debatte. Die Fronten zwischen AfD und dem Rest des Parlaments haben sich heute noch mehr verhärtet.
Mehr Anerkennung durch die Gesellschaft für die Frauen und Männer der Bundeswehr. Das wollen Ampelregierung und Union. Sie fassten im Bundestag einen gemeinsamen Beschluss. In Deutschland soll es künftig einen sogenannten Veteranentag geben, den 15. Juni. An diesem Tag werden also künftig alle geehrt, die einmal die Bundeswehruniform trugen. Und das sind viele. Mehr als 10 Millionen Soldatinnen und Soldaten. Andreas Hupert berichtet.
Robert Müller ist Veteran. Als Soldat war er in Afghanistan, wurde dort verwundet und traumatisiert. Über 20 Jahre ist das jetzt her, ein Einsatz, der ihn ein Leben lang begleiten wird, über den aber in der Gesellschaft kaum noch jemand redet. Ein Veteranentag, der soll das jetzt ändern, so die Hoffnungen der Soldaten.
Wir hoffen uns eigentlich, jetzt endlich aus dieser Unsichtbarkeit, in der wir viele, viele Jahre gewesen sind, endlich sichtbar zu werden für die Gesellschaft, aber auch für die Politik.
Von der Politik in den Einsatz an den Hindukusch geschickt, erlebt Robert Müller dort seine persönliche Hölle. Er wird schwer verletzt, als eine russische Flugabwehrrakete beim Entschärfen explodiert. 5 Soldaten sterben. Lange muss Müller um seine Versorgung und gegen die Bürokratie kämpfen. Auch das soll sich mit dem Veteranentag endlich verbessern.
Deswegen ist es auch wichtig, mal auf das Thema Verletzung und Verwundung hinzuweisen und auch daran zu denken, dass auch deutsche Soldaten und Soldatinnen ihr Leben gelassen haben im Dienst und im Einsatz.
Es ist ein gemeinsamer Antrag der Ampelregierung mit CDU und CSU, der sich für die Einführung eines Veteranentages einsetzt.
Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
Freudentränen bei den Veteranen auf der Besuchertribüne im Bundestag. Sie sehen sich am Ziel, endlich.
dass die Bundeswehr eine eigene Veteranenkultur entwickelt. Das ist in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen. Und ich denke, dafür ist auch dieser Tag gut, dass wir dieses Wort Veteranen verknüpfen mit den Soldaten, die im Auftrag des Parlaments ihre Arbeit machen.
Künftig soll diese Arbeit immer am 15. Juni mit einem Veteranengedenktag in Deutschland gewürdigt werden. So hat es das Parlament heute beschlossen.
In Deutschland hat sich die Diskussion über die Rolle der Bundeswehr auch durch den russischen Angriffskrieg verändert. Die Ukraine gerät zurzeit immer weiter in Bedrängnis. Jetzt haben ihr die USA Raketen vom Typ ATACMS mit größerer Reichweite geliefert. Zudem kündigten die USA nach der Freigabe eines milliardenschweren Hilfspakets schnelle weitere Waffenlieferungen an. Über die Lage auf dem Schlachtfeld berichtet Christina Gründgen.
Der Militärflugplatz Tschankoi auf der von Russland besetzten Krim vergangene Woche. Angegriffen, so berichten US-Medien jetzt, mit amerikanischen ATACMS-Raketen. Neben Tschankoi seien auch russische Stellungen bei Berdjansk getroffen worden. Im Geheimen hatten die USA der Ukraine die Waffen diesen Monat geliefert.
Die ATACMS mit den höheren Reichweiten und auch mit anderen Sprengköpfen, die sind dazu geeignet, gehärtete Ziele anzugreifen. Und das ist insbesondere im Süden und auf der Krim für die Ukraine ganz wichtig, weil sie dort im Schwerpunkt die Russen unter Druck setzt und, wenn das gelingt, auch eine Möglichkeit hat, das Gebiet im Süden wieder zu befreien. Und dafür braucht man diese Waffen mit hohen Reichweiten und mit hoher Präzision.
ATACMS, Army Tactical Missile Systems, die von mobilen Startrampen aus abgefeuert werden, kommen in der Ukraine bereits seit vergangenem Oktober zum Einsatz. Allerdings nur ein Modell mit 165 Kilometern Reichweite. Die Variante mit der längsten Reichweite kann Ziele in 300 Kilometern Entfernung treffen, gemessen von der hier rot eingezeichneten Frontlinie. So rücken auch strategisch wichtige Ziele auf der Krim ins Visier. Ich bin Präsident Biden, dem Kongress und allen Amerikanern dankbar, die erkennen, dass wir Putin den Boden unter den Füßen wegziehen müssen. Seit Wochen verkünden die russischen Truppen Geländegewinne. Die neuen US-Hilfen und Raketen sollen zumindest diesen Vormarsch stoppen.
Und um die Lage in der Ukraine geht es auch um 19.30 Uhr in ZDF heute live. Wir sprechen unter anderem mit dem Militärexperten Gustav Gressel in der ZDF heute App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Den Krieg in der Ukraine wertet Frankreichs Präsident Macron als größte Gefahr für die Sicherheit Europas. Das sagte er in einer Rede an der Pariser Sorbonne. Russland habe alle Hemmungen verloren. Macron warb für ein mächtiges Europa, das in der Lage sei, sich Respekt zu verschaffen. Konkret forderte er eine europäische Verteidigungsstrategie mit einer gemeinsamen Rüstungsindustrie. In die USA, da hat ein Gericht in New York überraschend ein Vergewaltigungsurteil gegen Harvey Weinstein aufgehoben, wegen Verfahrensfehlern. Der einst mächtige Hollywood-Produzent bleibt aber wegen anderer Delikte im Gefängnis. Seit 2017 hatten zahlreiche Frauen gegen den 72-Jährigen Vorwürfe erhoben, wegen sexueller Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen. Es war der Auslöser der MeToo-Bewegung. Fragen wir nach bei Claudia Bates. Claudia, warum genau wurde jetzt dieses viel beachtete Urteil aufgehoben?
Das Berufungsgericht hat dem damaligen Richter des Prozesses einen entscheidenden Fehler vorgeworfen. Im Prozess hatte eine Reihe von Frauen ausgesagt, dass Weinstein sie sexuell angegriffen habe. Und ihre Anschuldigungen sollten ein Verhaltensmuster aufzeigen, waren aber nicht Teil der konkreten Anklagepunkte, um die es ging. Und das Berufungsgericht kam jetzt zu dem Schluss, dass der Richter ihre Aussage vor Gericht nicht hätte zulassen dürfen. So jedenfalls saß die Mehrheit der 7 Richter heute. Es gibt dazu aber auch einen gesalzenen Dissens, eine abweichende Meinung. Die Minderheit der Berufungsrichter heute sagt, dass Opfer sexueller Gewalt es mit diesem Urteil heute schwerer haben, Gerechtigkeit zu erlangen. Frauenrechtlerinnen nennen das Urteil schockierend und entmutigend. Ein Opfer von Weinsteins sexuellen Übergriffen spricht von einem Versagen des Justizsystems. Weinstein bleibt in Haft wegen eines anderen Vergewaltigungsurteils gegen ihn. Und die New Yorker Staatsanwaltschaft will diesen Fall jetzt neu aufrollen.
Vielen Dank für diese Einordnung, Claudia Bates. Es bleibt dabei. Morgen Vormittag stimmt der Bundestag über die Reform des Klimaschutzgesetzes ab. Das hat das Bundesverfassungsgericht gerade eben entschieden. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann ist mit seinem Eilantrag gescheitert, die Abstimmung zu verschieben. Heilmann sieht erhebliche Verfahrensfehler. Unter anderem hätten die Abgeordneten zur Prüfung des Gesetzes viel zu wenig Zeit gehabt. Beim Heizungsgesetz hatte Heilmann noch erfolgreich eine Verschiebung der Abstimmung erwirkt. Und wir schauen nach Peking. Dort hat heute die Auto China begonnen, die größte internationale Autoshow des Landes. Dabei dreht sich alles um E-Autos. Die boomen in China und werden vom Staat stark subventioniert, mit Erfolg. Im vergangenen Jahr war fast jeder vierte neu zugelassene Pkw in China ein E-Auto. Im kommenden Jahr sollen es Schätzungen zufolge sogar 50% werden. Elisabeth Schmidt.
Es beschleunigt so schnell wie ein Porsche. Sieht ihm auch ziemlich ähnlich, kostet umgerechnet aber nur 28.000 Euro. Xiaomi, bislang eher bekannt für Smartphones und Heimelektronik, hat pünktlich zur Auto China sein erstes E-Auto herausgebracht. Xiaomi hat nur 3 Jahre gebraucht, um ein Auto in so guter Qualität zu bauen. Das ist der Hammer. Die Automesse klotzt mit künstlicher Intelligenz im Cockpit und neuer Batterietechnik. Mehr als 1000 Kilometer weit soll diese neue Lithium-Eisenphosphat-Batterie reichen. Chinas staatlich subventionierte E-Auto-Konzerne auf Rekordjagd.
Wenn unsere Autobauer in diesem Markt überleben wollen, dann braucht es schon einen radikalen Wandel. Im Grunde bräuchten wir in Deutschland längst eine Software-Allianz, in der die führenden Automobilhersteller zusammenarbeiten.
In China sind die Autokäufer im Schnitt um die 30 Jahre alt und damit gut 20 Jahre jünger als in Deutschland. Vermarktet wird vor allem über Livestreamer und Influencer. Was beim jungen Publikum ankommt, ein großes Display, Infotainment und Sprachsteuerung. Wir arbeiten gerade auch an unserem deutschsprachigen System, damit man im Auto Fenster und Klimaanlage mit der Stimme steuern kann. Man kann die Umgebung auf dem Display in Echtzeit sehen. Ein Symbolbild, der VW-Chef ist bei Xiaopeng eingestiegen. 700 Millionen US-Dollar ließ sich Volkswagen Anteile an dem chinesischen Unternehmen kosten.
Es ist ein Eingeständnis. Ohne die innovationsstarken chinesischen Partner geht es nicht mehr für die deutschen Autobauer. Das heißt aber auch, die Abhängigkeit von der Volksrepublik nimmt weiter zu.
Früher brachten deutsche Autobauer neue Technologie in die Volksrepublik. Heute lernen sie von den Chinesen.
In Berlin beraten ab heute Vertreterinnen und Vertreter aus rund 40 Staaten über eine der drängendsten Fragen überhaupt, den Kampf gegen die Klimakrise. Beim Petersberger Klimadialog wollen sie die nächste UN-Klimakonferenz im November in Aserbaidschan vorbereiten. In Paris hatte sich die Weltgemeinschaft 2015 dazu verpflichtet, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch es wird immer schwerer, das Ziel zu erreichen. 2023 war das global heißeste je gemessene Jahr. Die Durchschnittstemperatur lag um 1,48 Grad höher als vor der Industrialisierung. Andreas Stamm.
Das Meer nimmt sich ihre Heimat. Die Marshallinseln im Pazifik leiden unter dem steigenden Meeresspiegel. Dazu Dürren, kein Regen, kein Trinkwasser. Wenn die Welt wie hier in Berlin verhandle, gehe es für sie um alles, erklärt die Klimagesandte des Inselstaates, um einen Hilferuf. Wir brauchen von den Ländern, die mehr Geld, mehr Wissen und Technologie haben, dass sie das mit uns teilen, mit denen, die an der Front der Klimakrise stehen. Finanziell ein gewaltiger Kraftakt. Die bisherige Verpflichtung der reichen Länder sieht vor, seit 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar an Hilfen und Krediten. Selbst das gelingt nur verspätet. Und ab 2025, rechnen Experten vor, bräuchten die Entwicklungsländer das Zehnfache, jährlich 1 Billion Dollar, um sich an die Folgen der Klimakrise anpassen und ihre Wirtschaft umbauen zu können. Doch viele Industrieländer, nicht nur Deutschland, sind knapp bei Kasse. Die Staaten seien überfordert, erklärt Außenministerin Baerbock. Deshalb müssen mehr Investitionen aus der Privatwirtschaft her, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Wenn wir die CO2-Emissionen in den kommenden 6 Jahren wie vereinbart halbieren wollen, müssen wir mutiger und kühner werden. Organisieren soll das der Präsident des nächsten Weltklimagipfels in Aserbaidschan. Viele fürchten, diese Rolle könnte für Mukhtar Babajew und sein Land zu groß sein. Umso wichtiger sei der Klimadialog in Berlin, damit die Weltklimakonferenz im November nicht scheitert, denn das könnten sich die Marshallinseln, aber auch der Rest der Welt nicht leisten.
Venedig ist eines der beliebtesten Reiseziele. Die Lagunenstadt ist teils vollkommen überlaufen. Um diesen Massenansturm einzudämmen, verlangt Venedig daher seit heute als weltweit erste Stadt von Tagesbesucherinnen und Besuchern ein Eintrittsgeld. Über das Experiment berichtet Barbara Luke.
Verwirrung am Morgen mitten in Venedig. Seit heute müssen Tagestouristen erstmals Eintritt zahlen. 5 Euro über einen QR-Code. Es ist ein Versuch, ein Testlauf, um die gigantische Flut an Touristen irgendwie zu bändigen. Touristen zahlen eh schon so viel. Ich finde das nicht richtig. Es dauert nur ein paar Minuten, ist okay.
Ich unterstütze das sehr, weil Venedig braucht das Geld, um auch die ganzen historischen Gebäude instand zu halten.
Denn allein im letzten Jahr ächzte die Lagunenstadt unter rund 15 Millionen Besuchern. Massen wälzen sich fast täglich über schmale Brücken und durch enge Gassen. Es gibt hier inzwischen mehr Gästebetten als Einwohner. Wir starten dieses weltweit einmalige Experiment mit großer Bescheidenheit. Wir haben einfach den Wunsch, die Stadt vom Massentourismus zu entlasten. Und das betrifft konkret die Tage, an denen die Stadt besonders überfüllt ist mit Leuten, die nur für einen Tag kommen, um sie zu sehen. In diesem Kontrollzentrum überwachen sie die Ströme der Touristen durch Venedig. Wo sind die fragilen Punkte? Wann ballt es sich? Warum? Auch die Daten des neuen Tickets werden jetzt erfasst und genutzt. All das hilft uns zu verstehen, wie die Spitzen der Besucherzahlen aussehen und wie wir versuchen können, den Massentourismus einzudämmen. Andere Metropolen auf der ganzen Welt blicken nun gespannt auf die Erkenntnisse der Lagunenstadt.
Das Pariser Nachtleben ist berühmt und kann gefährlich sein. Zu sehr später Stunde hat das legendäre Moulin Rouge seine Windmühlenflügel verloren. Sie fielen auf dem Bürgersteig wohl wegen eines technischen Problems. Das Varieté-Theater war schon geschlossen, niemand wurde verletzt. Das Moulin Rouge soll heute Abend planmäßig öffnen und alle hoffen, dass sich die Mühle möglichst bald wieder so dreht wie früher. Wenn bei Fußballspielen Krawall droht und mehr Polizeikräfte eingesetzt werden müssen, wer zahlt das dann? Seit Jahren wird darüber gestritten. Seit heute beschäftigt sich damit das Bundesverfassungsgericht. Konkret geht es darum, ob die Bundesländer der deutschen Fußballliga die Mehrkosten berechnen dürfen. Hintergrund ist ein Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Das Land Bremen hatte der DFL 2015 erstmals die Mehrkosten in Rechnung gestellt. Die deutsche Fußballliga hatte dagegen geklagt. Und zum Fußball kommen wir gleich. Erstmal schauen wir auf einen Riesenerfolg im Basketball, Sven.
Ja, es ist wieder ein deutsches Basketballmärchen. Die Chemnitz Niners gewinnen überraschend den Europe Cup. Im Finale in Istanbul besiegt der Bundesligist die Gastgeber dank eines unglaublichen Comebacks.
Einem Basketball-Krimi folgten jede Menge Glücksgefühle. Europacup geholt zum ersten Mal.
Wir waren tot, zweimal, dreimal, viermal im Spiel, ich weiß nicht. Und wir haben es geschafft, immer wieder zurückzukommen, weil diese Jungs einfach die geilsten sind.
Das Hinspiel hatte Chemnitz gewonnen und durfte sich 10 Punkte Rückstand leisten für den Titel. Kurz vor Spielende waren es 11, bedeutete unentschieden. Mit diesem Dreier in letzter Sekunde hätte Chemnitz den Titelgewinn klar machen können, doch es ging in die Overtime. Und Istanbul machte Dampf. Aber der überragende Kayser Kajami Keane hielt dagegen. Und Chemnitz gelangen Sekunden vor dem Ende dieser Rebound. Zittern und Schluss. Das 95:105 reichte zum Finalsieg im Europacup.
Stark. War es das mit dem Titel für Liverpool? Nach der bitteren Pleite im Derby gegen Everton sagte Coach Jürgen Klopp enttäuscht, jetzt brauchen Arsenal und City schon eine Krise. In seiner letzten Saison ist die Meisterschaft für Jürgen Klopp und die Reds in weite Ferne gerückt.
Jürgen Klopp kann dem Stadtrivalen Everton nach dem Spiel nur gratulieren. Ich bin sehr enttäuscht, frustriert, völlig unnötig, aber es ist passiert. Ich kann es nicht mehr ändern. Ändern würde Klopp vielleicht gerne das Abwehrverhalten in der 27. Minute. Die Reds können den Ball nach einem Everton-Freistoß nicht klären. Braithwaite, der Nutznießer. Erst danach auch der FC Liverpool druckvoll. Darwin vergibt die beste Chance zum Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit die Klopp-Elf bei gegnerischen Standards schwach. Calvert-Lewin steigt ungehindert zum Kopfball und sorgt mit dem 2:0 für den Endstand. Im Dreikampf um die Meisterschaft der FC Liverpool nun mit den schlechtesten Karten.
Was für ein Sensationsstart bei den deutschen Schwimmmeisterschaften. Lukas Mertens schwimmt die 400 Meter Freistil in sagenhaften 3 Minuten 40,33 und kratzt damit am Weltrekord von Paul Biedermann aus dem Jahr 2009. Mertens ist damit der schnellste Schwimmer auf dieser Strecke in diesem Jahr und zählt bei den Olympischen Spielen zu den Favoriten. Und die deutschen Meisterschaften gibt es bei uns im Livestream in der ZDF-Mediathek.
Schön, danke Sven. Gerne. Das Wetter stellt sich um, allmählich wird es wärmer. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Um 21.45 Uhr können Sie das Heute-Journal sehen mit Marietta Slomka. Tschüss.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Von einem Extrem ins nächste. Und zwar hatten wir am Anfang des Monats ja Hitzerekorde und dann die Kälte, die jetzt nun fast 2 Wochen angedauert hat. Und zum Wochenende wird es wieder richtig warm. Sommerliche Temperaturen werden erreicht. Die Luftmasse kommt aus dem Süden zu uns. In der kommenden Nacht gibt es im Nordwesten Regen und auch im Süden gibt es Schauer. Sonst klart es teilweise auf und dann gehen die Temperaturen richtig in den Keller bis minus 4 Grad an den Alpen und 6 Grad ganz im Westen Deutschlands. Ja, und morgen dann vor allem im Westen Regen, im Norden sind Schauer dabei. Zum Nachmittag auch Schauer und Gewitter im Südwesten. Sonst zeigt sich aber häufiger die Sonne bei höchsten Temperaturen von 17 Grad in Bayern und 16 Grad in Brandenburg, 10 Grad Richtung Schleswig-Holstein. Die nächsten Tage, die Temperaturen steigen an. Es gibt zwar Schauer und Gewitter, Samstag bis 22 Grad, Sonntag dann bis 25 Grad und Montag 26 Grad. Dabei sind immer wieder mal Schauer und Gewitter. Einen schönen Abend.